Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hallo, hier ist Jenny Thiele.
Hallo Jenny, schön, dass du da bist, wieder mal da bist, müssen wir natürlich sagen, weil ich habe dich schon mal im Podcast gehabt, da kommen wir gleich noch zu. Bevor wir jetzt aber so zu deiner Musik und vor allem über deine neue Platte sprechen wollen, möchte ich einfach bitten für alle HörerInnen, die dich jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, dich nicht kennen, zumindest so eine kleine Vorstellungsgeschichte zu machen, also wer du bist, vielleicht wo sie dich musikalisch verorten können, ohne jetzt eine Schublade aufzumachen, das ist so immer schwierig, erst recht bei der Musik auch, so, dass man so einen kurzen Eindruck gibt. Magst du ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich richtig, wieder hier zu sein. Ich bin Jenny Thiele, ich bin Musikerin aus Köln. Ich singe hauptsächlich, das ist mein Hauptinstrument und ich schreibe Songs. Und die verpacke ich in verschieden klingende Alben. Und das aktuelle Album Platz, was jetzt Ende Juni rauskommt, das klingt sehr nach Electronic Chanson. Das heißt, es ist, es geht vom Song aus, aber es ist in ein sehr elektronisches Gewand gepackt. Und ich bin eine Musikerin, die auf Tour ist mit ihrer Band und die jetzt gerade ihre Platz-Tour angefangen hat und die, glaube ich, sehr, sehr umtriebig ist in verschiedenen Musikrichtungen und verschiedenen Musikprojekten immer wieder sich neu zu erfinden.
Ja, das ist doch schon mal ein Grobeindruck. Für alles andere lege ich den HörerInnen einfach nahe. Ich habe sie notiert, am 28.10.2022 haben wir bereits einen Podcast aufgenommen. So lange ist das schon wieder her. Der ist dann auch in der Reihe der ganzen Podcasts zu finden. Da gibt es dann eben ein bisschen mehr auch noch Hintergrundinformationen zu dir und zu anderen Projekten und natürlich das damalige Album. Das ist eben gerade schon erwähnt. Du machst unterschiedliche Alben, unterschiedliche Musik. Das letzte Album war das zweite, wenn man es mal so ganz genau nimmt. Das hieß Killing Time. Da haben wir letztes Mal auch ausführlich drüber gesprochen. Ein schönes, sehr schönes Album. Also ich habe es geliebt. ich werde ein paar Anspielsachen für die HörerInnen auch noch in die Playlist reinpacken. Also cool. Ich empfehle da den Album-Tingle Killing Time auf alle Fälle. Looney ist sehr toll, aber mein Lieblingsding, das möchte ich auch noch loswerden, dir gegenüber, ist tatsächlich Choosing Beating Muscle.
Der hat
mich also sowas von gecatcht und ist auch sehr lange und den gelaufen und der läuft immer wieder noch ab und zu.
Hammer. Also. Das freut mich. Der ist übrigens jetzt auch in der aktuellen Live-Performance ist der auch dabei. Der ist jetzt auch ein bisschen elektronischer geworden. Auf dem Killing Time-Album ist der ja super reduziert, ne? So nur mit einer E-Gitarre und ein bisschen Orgel im Hintergrund. Und jetzt live habe ich den wirklich in so einer Stadion-epischen Version dabei. Es ist
ach cool, ja. Also da kommen wir jetzt auch so ein bisschen hin über die Unterschiedlichkeit und beziehungsweise den Weg dahin. Der erste Stein, den du da ins Rollen gebracht hast, ist, dass du eine Crowdfunding-Geschichte gemacht hast. Das heißt, du hast um Unterstützung gebeten, direkt für dieses Album, alles, was drumherum hängt. Also wie früh war dir das klar, dass du es auf diesem Weg machen willst? Ich weiß gar nicht, war das letzte Album auch schon Crowdfunding? Ich habe das
nicht mehr auf dem Schirm. Das letzte war auch sehr viel weniger aufwendig produziert und auch in dem ganzen Drumherum weniger aufwendig gemacht. Und deswegen habe ich das alles selber gestemmt damals. Und bei Platz, bei dem aktuellen Album, naja, also ehrlich gesagt, das Crowdfunding war so das erste nach draußen gehen mit meiner neuen Albumvision. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Jahr daran gearbeitet. Ich hatte schon an den Songs produziert mit Milhope, dem Kölner Produzenten, der das Album produziert hat. Und dann war klar, okay, ich brauche und ich möchte ein bisschen mehr Mittel haben, um eben CDs, Platten pressen zu lassen, aber auch um mal eine Promo-Agentur zu engagieren, um Musikvideos machen zu können. Und dann bin ich im Oktober 24 damit raus und hatte wirklich einen Wahnsinns-Support aus der Fan-Community. Das war ganz überwältigend.
Ja, das ging relativ schnell. Ich habe das ja auch mit beobachtet, dass du innerhalb von wenigen Tagen fast zumindest schon mal irgendwie die Hälfte voll hattest. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie lange es jetzt überhaupt gedauert hat. Wir wollen jetzt auch gar nicht über die Höhe, also wir wollen jetzt nicht über Zeit sprechen, aber das Erreichen der angestrebten Summe war dann doch schon irgendwie sehr, sehr schnell. Also das war
genau. Ja, absolut. Und auch dann überschritten tatsächlich. Also es war wirklich, wirklich toll. Richtig, richtig cool.
Also ist das zumindest auch schon mal der erste Unterschied, der zwar nicht musikalisch ist, aber in der Herangehensweise so ein Unterschied zu dem Vorgängeralbum. Willst du es wieder machen mit Crowdfunding oder hängt das auch davon ab, was du in Zukunft machst, was es denn sein wird? Aber war die Erfahrung, war die gut oder war die schlecht? Also
die ist erstmal total positiv. Es ist aber doch, also was man, glaube ich, immer wieder unterschätzt dann als Musikerin, ist der Rattenschwanz, der dann danach kommt. Ne? Weil na klar, es macht dich erstmal liquide, du kannst deine Investitionen machen und dann kommt halt natürlich irgendwann der Tag, an dem alles verschickt werden muss, an dem du die Goodies, die du da vergibst. Ich habe auch einige Wohnzimmerkonzerte dann tatsächlich vergeben oder die Leute haben das gekauft. Und da freue ich mich natürlich mega drauf, aber dann geht so die ganze Logistik los mit CDs losschicken, LPs losschicken, irgendwelche Specials, die du dir überlegt hast. Und das ist schon dann auch wieder ist auch einfach ein Stück Arbeit so. Und
das du sollst ja auch was für dein Geld tun, was du da eingesammelt hast.
Ja, ne? Klar, ey, aber Junge, ich habe schon so viel für dieses Album getan. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. Ich mache das auch gerne, aber das ist auf jeden Fall, darf man den Load nicht unterschätzen. Würde ich es wieder tun? Ja, ich glaube schon. Also das ist ja einfach ein Riesengeschenk, so das machen zu können, worauf man, oder die Vision ins Leben zu rufen.
Du hast zur musikalischen Veränderung schon ganz kurz was gesagt. Du hast ja auch bei Juicy Beat im Massen auch schon gesagt, dass der auch sehr minimalistisch gewesen ist. Mhm. Insgesamt das Vorgängeralbum ist ja angelehnt an Juicy Beat im Massen, insgesamt ja auch ein bisschen minimalistischer gewesen.
Ja, absolut.
Hat dementsprechend, was er selber erzählt, dementsprechend war der Aufwand ein anderer. Mhm. War dir das klar, dass der Aufwand so zunehmen wird? Und was war der Aufwand? Was hat es so viel aufwendiger gemacht? Ich denke mir jetzt einfach jetzt als Laie. Vorher hat sie da ein paar Instrumente eingespielt, teilweise selber, teilweise andere. Und jetzt wird alles elektronischer. Und als Laie stelle ich mir erstmal vor, wird es elektronischer, dann muss ich ja nur noch Knöpfe drücken. Ist ja gar nicht so. Aber hört sich für mich als Laie dann erstmal gar nicht so viel aufwendiger an. Ja. Was macht es da aus?
Also es sind mehr Instrumente involviert, ne? Und klar, man muss nur Knöpfe drücken, aber im richtigen Moment und mit Geschmack. Und das Album ist auf jeden Fall mehr am Computer entstanden. Ne? Ich habe wirklich Songs teilweise programmiert und die Ideen sind entstanden beim Programmieren. Also das heißt, ich habe Beats einprogrammiert, ich habe mir Synthi-Sounds gebastelt und so weiter. Und dabei sind dann auch Songideen entstanden. Und das ist im Vergleich zum Vorgängeralbum, was wirklich sehr songwriterisch entstanden ist mit ich schnapp mir meine Gitarre und ich erfinde einen Song auf der Gitarre. War der Approach jetzt einfach sehr viel mehr von der elektronischen Musik und von der Soundwelt ausgegangen. Und ich habe das dann über einen gewissen Zeitraum alles vorproduziert. Das heißt, ich habe meine Ideen in meinen Computer aufgenommen und habe die dann an Milhope weitergegeben. Und der hat die dann ausproduziert und noch mal mehr Synthis reingebracht und die Klänge verändert oder aufgepimpt. Und genau. Und es ist ja auch von der Soundwelt ist es eben auch sehr viel produzierter, also gewollt produzierter als jetzt Killing Time. Killing Time ist rougher, ne? Da habe ich mich entschieden, viel mehr, ich nenne es mal Fehler in Anführungszeichen, das hört natürlich niemand. Für mich waren das vielleicht dann irgendwie Fehler und ich dachte, ach, das ist charmant. Und Platz ist da schon sehr viel ausproduzierter. Ja.
Ich finde den Begriff, wie hast du ihn genannt, Elektro-Chanson, finde ich sehr spannend. Drift ist jetzt natürlich extrem, wo du mir das, habe ich tatsächlich von dieser Schublade, wenn wir es wieder mal Schubladen nennen, habe ich jetzt noch nichts gehört. Ja. Aber
ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Siehst du, haben wir wieder. wieder was Neues.
Ja, super. Wieder eine neue Schublade.
Wieder eine neue Schublade. Aber genau deswegen, weil du sehr viel Wert auf die Texte legst. Mhm. Auch die verschiedensten Inhalte, die du damit transportierst, die schon nicht Mittel zum Zweck sind, was manchmal, nicht immer, bei elektronischer Musik teilweise, das sind ja auch ein paar Sachen, kommen wir noch hin, die teilweise auch, wo ich sagen würde, clubtauglich sind, also mit Utze Utze und geht ein bisschen ab. Da steht ja dann nicht immer unbedingt bei solchen Sachen der Text im Vordergrund, ja. Um es mal so auszudrücken. Und deswegen finde ich den sehr charmant.
Der Text ist oft bei elektronischer Tanzmusik ja wie so ein Fahrstuhl oder sowas, ne? Es ist so so ein Katapult nach oben, was sich so nach oben zieht. Es sind einfache Lines, die I'm in love when I look into your eyes. Keine Ahnung, kannst du sofort mitsingen. Und, und das ist bei Platz tatsächlich ja auch so ein bisschen so eine Mischung. Ne? Wir haben auch tanzbare Songs, also Electronic Dance Music inspirierte Songs, wo trotzdem für mich der Text irgendwie mehr Gewicht hat.
Ja. Als dritten Baustein, wenn ich es mal so nennen würde, ist, dass du umgeschwenkt bist von Englisch singen. Auf Deutsch.
Ja.
Das ist ja erstmal schon sowas wie eine Grundeinstellung. Musik ist erstmal Musik, egal in welche Richtung sie geht. Aber die Entscheidung zu treffen, ich habe das andere vorher auf Englisch gemacht, die letzte Platte zumindest, und mache jetzt mein Album auf Deutsch. Wie ist die Idee dazu entstanden? Auch aufgrund des Textes wieder? Oder?
Ja, es ist eigentlich eine Rückkehr. Also ich habe früher immer deutschsprachige Musik geschrieben und auch veröffentlicht. Mein allererstes Album, was ja so ganz, ganz experimentell war, das ist auch deutschsprachig gewesen. Und eigentlich habe ich auch immer in meiner Band Tom und Jenny damals oder auch in anderen Bandprojekten immer deutschsprachig getextet. Und ich hatte so während der Killing-Time-Phase keinen Zugang zu meiner deutschen Sprache. Ich habe irgendwie mich da nicht ausdrücken können und war wirklich sehr, sehr froh, dass ich da jetzt wieder einen Zugang zu habe, weil ich liebe es, auf Deutsch zu texten. Das ist natürlich sehr nah an mir dran und ich habe mehr Spielmöglichkeiten als jetzt im Englischen.
Ja.
Und deswegen war das für mich ganz klar, ich will mit dem Album, was ja auch so eine, also es hat den Titel Platz, nicht umsonst, auch weil ich so meinen Platz suche als Künstlerin, als Musikerin. Und da war es mir ganz wichtig, auch auf Deutsch zu texten mit der Sprache, die mir halt am nächsten ist.
Damit hast du gerade mit dem letzten Satz quasi die nächste Frage von mir schon beantwortet. Natürlich frage ich nach dem Albumtitel, vor allem wenn es ein unabhängiger Titel ist, der erstmal kein Song, der drauf ist, irgendwie oder nicht self-titled oder wie auch immer man. Aber wie gesagt, hast du ja schon eigentlich schon ganz gut erklärt. Magst du dazu noch ein paar Ausführungen machen zu dem Platz?
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich hatte irgendwann die Eingebung und es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Gar keinen Platz und wir haben den tatsächlich jetzt auch gar keinen Hashtag Platz genannt, den Song. der Song hat den Albumtitel auf jeden Fall auch mit inspiriert und ich mochte dass der Titel so ein bisschen sperrig klingt, dass der so ein bisschen lautmalerisch klingt, ne? Weil ich mag es irgendwie mit der Sprache auch so genau in die Richtung auch rumzuspielen, eben so ein bisschen ungewöhnliche Worte, die man vielleicht eigentlich nicht so gerne in einem poetischen Kontext benutzen würde oder so. Und ich mochte das, dass es auch so ein bisschen nach Platz, Peng, Pow klingt und eben auch das Wort Platz an sich ganz viele Bedeutungen hat. Es hat ja Raum. Es hat es hat die Bedeutung einen Ort und es hat aber auch so dieses Bild von einem Platz, der Wiener Platz in Köln zum Beispiel, so wo ich wohne in der Nähe. Und genau, und das mochte ich auch, dass es so eine Vielschichtigkeit an Bedeutung hat.
Es könnte auch die Aufforderung sein, an sich hinzusetzen.
Platz, ja, stimmt, Jenny. Platz. Setz dich hin und chill mal. Ja, genau, stimmt.
Ja. Ja. Ich hab zwar Hunde, deswegen komme ich gerade drauf.
Naja, es ist naheliegend. Genau, und es gibt ja auch einen Song auf dem Album, Wasserbombe, der jetzt Ende Juni mit dem Album dann als Single erscheint. Und auch das mochte ich, ne? Das ist halt Platz, auch sowas mit Zerplatzen und Aufbrechen und sich hinschmeißen, sich dem Leben entgegenschmeißen. Das steckt für mich da auch drin.
Ja, sehr schön erklärt. Kommen wir mal zu dem ersten Job, der ersten Vorab Auskopplung kann man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, bei der verschiedenen Art, wie mittlerweile die, die Musik dann rauskommt. Aber der Titel war Dancer in the Blue. Und wenn ich böse wäre, was ich ja gar nicht bin, weil ich bin ja ganz lieb, würde ich sagen, das ist in meinen Augen der radiotauglichste, catchieste Titel. Und du hast den genau deswegen wegen der Aufmerksamkeit und vielleicht einen erhofften Radio-Airplay rausgebracht. Das war jetzt meine böse Vermutung. Und jetzt kannst du sagen, warum war das der erste?
Aber ist doch gar nicht böse. Also wäre doch voll okay, oder? Ich habe tatsächlich jetzt auch das erste Mal eine Radio-Promo mitgemacht, ne, so als nerdy Hintergrundinformation. Ich hatte das noch nie gemacht für meine Musik. Und Dancer in the Blue war tatsächlich auch eine der Radio-Singles.
Ha!
Und hasse erkannt. Aber doch irgendwo lief es mal, glaube ich, im Deutschlandfunk oder so. Also der Plan ist auf jeden Fall nicht flächenbrandmäßig aufgegangen. Wir haben den als ersten ausgewählt, weil er so eine Leichtigkeit hat, weil er catchy ist, weil er, glaube ich, sehr schnell zu den Leuten sprechen kann. Ne, der ist ja zugänglich so. Der ist aber auch in einer Soundwelt, die für das Album repräsentativ ist. Also es klingt nicht alles nach 80s wie der Song Dancer in the Blue. Aber der hat irgendwie so eine Fröhlichkeit, Lebendigkeit und Direktheit, die ich mochte. Und deswegen haben wir den ausgewählt.
Da sind ja immer unterschiedliche elektronische musikalische Themen, die du da aufnimmst. Ja. Und in dem Fall ist es tatsächlich so der 80s Elektronik. Ja. Musik.
Sound und Sound,
ja. Ja, genau.
Und, total.
Was auch vielleicht dementsprechend sehr catchy macht, zumindest für die älteren Herrschaften wie mich, die damals schon die Musik gehört haben. Oder ja, die Leute, die freiwillig auf die 80er-Jahre-Partys gehen oder was auch ich. Was auch immer. Aber
ich mag diese Sound. Sehr diese Sound-Ästhetik. Song. Danke dir.
Und kann mir auch gut vorstellen, also das, ich fand den auch gleich schon mal, um Eindruck zu kriegen, als ersten Song fand ich den schon sehr passend, ohne dann schon die anderen Songs hören zu können. Also von daher,
cool.
Ja.
Schön. Ja, wir hatten auch eine sehr witzige Aktion mit dem Musikvideo, was es dazu gibt, bei YouTube zu sehen. Ich hatte eigentlich so eine Art Lyric-Video vorbereitet und durfte dann aus verschiedenen Gründen das Bild, was dahinter lag, nicht verwenden. Ja. Und dann hatte ich quasi so von heute auf morgen Zeit, ein Musikvideo zu drehen. Und ich meine, das ist ja heutzutage, kannst du das ja alles schnell machen. Aber habe dann wirklich zwei Kumpels gefunden, die von Samstag auf Sonntagnacht mit mir durchgezogen haben. Und wir sind dann durch Köln und haben gesagt, ey komm, alles was blau ist, da performe ich jetzt vor. Und ich finde es wirklich sehr charmant, dieses Video, mag das sehr gerne, obwohl es so, also 100%ig self-made und Guerilla-mäßig entstanden ist, aber ja, das war irgendwie ein schöner Start, so ein just do it.
Ja, du hast vorhin schon über deinen Produzenten, also über Milhope gesprochen, der das ganze Album produziert hat, und im zweiten Song Radioempfang, den ich vorher rausgebracht habe, ist er als Feature mit aufgeführt. Wo ist der Unterschied, kannst du vielleicht gleich erklären, zwischen dem Radioempfang und dem Rest der Platte? Warum ist er da aufgeführt und auf den anderen nicht?
Ja, Milhope macht selber auch Musik und hat gerade im März ein Album rausgefunden, das heißt Truth and Dare. Und es bewegt sich schon sehr so in einer instrumentalen Chillwave-Ecke oder Synthwave, aber ich glaube, er nennt es Chillwave vor allem. Und Radioempfang war der Song, der so von seinem Musikstyle am meisten zu ihm gesprochen hat. Und der hat da wirklich diese Welt so toll gestaltet, wie ich finde. Also ich liebe diesen Song, das ist auch mein heimlicher Favorit auf dem Album.
Ja.
Und ich hatte so die Grundbausteine für den Song gebaut und er hat den dann wirklich so instrumental sehr ausgebaut und diese geilen 80s-Toms da rein und man ist auch gleich wieder in so einer bisschen 80s-mäßigen Nachts in L.A. unterwegs Stimmung. Und war einfach repräsentativ für unsere beiden Sounds. Und wir hatten Lust, das als Feature rauszubringen. Natürlich auch so ein bisschen cross-mäßig, um auch die gegenseitigen Fanbases vielleicht bekannt zu machen.
Okay.
Und das bot sich bei dem Song einfach total an.
Mhm. Du hast gesagt, schon erzählt, kurzen Einblick, wie so ein Song entsteht teilweise, also dass ein bisschen was vorproduziert ist und dass du am Computer dann auch teilweise erst die Beats hast und dann so loslegst. Ist das Standard oder hast du auch tatsächlich schon irgendwie mal, gibt es einen Song, wo du am Text schon eigentlich gearbeitet hast und dir irgendwie so, wie und wann auch immer eine Textzeile, ein Refrain oder irgendwas so in den Kopf gekommen ist und du hast versucht dann den richtigen Beat, den richtigen Sound dafür zu finden?
Ja, ja, es gab alles tatsächlich. Also der Song Burn On, das war die zweite Single, da ist tatsächlich zuerst der Text entstanden, weiß ich noch, da saß ich im Zug und hatte mich gerade getrennt von einem Partner und dann kam dieser Text rausgekullert und dann habe ich ich war auf Reisen und habe dann am Laptop diesen Beat programmiert, ne, so mit der Computertastatur. Und dann gibt's aber auch den Song Juli auf dem Album und der ist wieder klassischerweise so auf der Gitarre entstanden. Den habe ich auch die letzten Jahre auch schon live gespielt, immer auf der Gitarre und den wollte ich jetzt unbedingt aber auch aufs Album packen und Radioempfang, der Song, über den wir gerade gesprochen haben, da stammt der Text, der ist relativ knapp gehalten, der Text, und der stammt so aus so einem Gedichtbuch, was ich habe. Also ich habe so ein kleines Gedichtnotizbüchlein, das nenne ich Flamingo Pass. Mein Flamingo Pass. Und da schreibe ich oft, wenn ich nachts nicht pennen kann oder so, am Küchentisch Zeilen auf. Und genau, und da stammte eben dieser Radioempfangtext draus, den ich dann über die Soundwelt gelegt habe.
Du hast eben schon den Titel Burn On angesprochen, wie er entstanden ist. Das ist eigentlich, wenn es nicht eine Trennung beschreiben würde, fast ein klassisches Liebeslied ist. Also so würde ich von der Empfindung her sagen.
Das ist ja interessant. Ein klassisches Liebeslied. Ja. Sollen wir das für die Kuschelrock mal vorstellen?
Ja, ich nicht. Nein, wir versuchen jetzt wieder ein bisschen den Sound und die Lyrics ein bisschen zu trennen.
Ja.
Aber meine Frage dazu, es gibt eben Burn-On und dann gibt es noch Burn-On-Outro. Und das müsstest du mir vielleicht ein bisschen näher erklären, weil der Song ist jetzt nicht irgendwie am Ende der Platte, nicht der letzte Song, sondern kurz davor, kurz vor Ende, also schon in der hinteren Abteilung des Zuges. Aber es ist nicht der letzte Song, wo dann sich auch nochmal ein Outro anbieten würde, weil da kommt nämlich noch was nach. Ich glaube, Wasserbombe ist das, kommt als letztes, da können wir nachher auch noch drüber sprechen. Aber wie kam es zu diesem Outro?
Für mich war das, also das war erstmal die Komposition sozusagen, ne? Es gab den Song Burn On, der ist ja auch so ganz krass in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt diese sehr poppige Strophe, groovy, und dann kommt immer der Refrain oder dieser Burn On Teil, was Linus Volkmann so schön beschrieben hat, als der Song geht einfach spontan in Flammen auf in der Mitte. Und das finde ich sehr treffend. Für alle, die ihn noch nicht gehört haben, da geht plötzlich der Techno los und ich sage immer, mir ist heiß. Und und dann war dieser Teil zu Ende und dann gab es dieses Outro, was für mich auch noch, das ist wie so ein Appendix sozusagen, es gehört für mich noch zum Song, aber es ist eigentlich auch ein eigenständiger Song. Und ich hatte ursprünglich mal überlegt, das so konzeptalbummäßig mit Burn On das Album zu beginnen und ganz am Ende vom Album dann das Outro oder so, aber ich finde, die passen gut so zusammen. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte dahinter. Also es gehört zum Song, aber es ist irgendwie auch wieder ein eigenständiger Song. Deswegen haben wir das so getrennt.
Ja, das heißt, da der Burn-On im Original schon in zwei Teile getrennt ist, wolltest du wahrscheinlich dann den HörerInnen ersparen, das jetzt nochmal in den dritten Teil aufzuteilen, dann vielleicht wieder vorne anzufangen oder so.
Korrekt.
Dann wäre es wahrscheinlich die Never-Ending-Story gewesen.
Ja.
Aber genau. ich kenne das genauso, wie du es eben erzählt hast, so den einen am Anfang, den anderen am Ende oder als zweites und ein Intro sogar noch vorneweg und ganz am Schluss das Outro.
Ja.
Aber geht eben auch so und funktioniert eben auch zusammen. Man kann das eben durchhören. Sollte man sogar, ich bin ja nicht Freund des Skippens beim Streamen jetzt zum Beispiel, da ich immer noch zu Hause die Platte auflege.
Schön.
Passiert das so und so nicht, aber das ist dann schon wieder schade, weil wenn es dann auch schon wieder so zusammengehört und zumindest inhaltlich gehört es auch irgendwie zusammen. Du hast ja auch was gedacht, dass es Outro heißt und dann kommt aber danach irgendwie den nächsten Song, über den wir gleich sprechen werden, nämlich Nimm mich mit. Nimm mich mit.
Nimm mich mit, ja.
Kommt als anstatt das Outro. Dann ist auch wieder komisch, ne? Weil sind wir nämlich gleich bei der Frage, bevor der Song kommt, bevor wir den Song sprechen, hast du dir bei der Reihenfolge genau auch irgendwas gedacht oder hast du nur überlegt, wie passen die musikalisch zusammen?
Bei der Albumreihenfolge meinst du?
Ja, Albumreihenfolge.
Nee, es gibt einen Bogen, es gibt voll den Flow und tatsächlich habe ich die Reihenfolge nicht gemacht, weil ich habe einen DJ-Freund von mir das machen lassen. Weil ich an dem Punkt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das erzähle, habe ich, das war Ende Dezember und das Album war fertig, finally. Und ich habe mir das angehört und habe gedacht, ich kann das nicht veröffentlichen. Es geht nicht. Das ist so krass. Und ich habe das dann einigen KünstlerInnen, Kollegen auch erzählt und alle so, ach ja, ach, an dem Punkt bist du jetzt gerade. Okay, naja, geht vorbei. Und ich kenne das tatsächlich auch schon. Also ich war einfach so tief drin in diesem Ding, ne, in den Details und einfach auch drüber mit allem. Und deswegen habe ich gesagt, hier bitte, hör dir das an und mach mir eine Reihenfolge, weil ich kann nicht mehr. Und ich hatte eine Reihenfolge, die, aber als ich die eben gehört habe, dachte ich, boah, nee, das überfährt die Leute. Und in dem Albumflow jetzt finde ich es total schön. Und ich kann dir gar nicht genau beschreiben, also es ist schon ein musikalischer Flow, ne, dass es eben auch mal Ruhepausen gibt und dass es erstmal so an Fahrt aufnimmt und dann in der Mitte nochmal ein bisschen sich runterfährt und so. Also deswegen ist es, glaube ich, vor allem eine musikalische Entscheidung, aber ich habe sie nicht getroffen. Ich habe nur das gespürt, dass sie genau richtig ist, als ich es dann so gehört habe.
Und du wolltest sie auch gar nicht treffen.
Ich wollte es nicht mehr, ich konnte es auch nicht mehr. Also das war wirklich, Und sowas muss ja dann irgendwie auch wegen Mastering, ne, wenn du sowas dann mastern lässt, musst du die Reihenfolge dann auch relativ schnell festlegen und so. Ja. War einfach zu drüber.
Ja, kommen wir zu dem Song, den ich Ihnen gerade schon geteasert habe. Nehmt mich mit, auch vorab rausgekommen. Und tendiert bei mir im Moment, ich habe die restlichen Songs ja noch nicht alle so oft hören können. Ich durfte schon alle hören, aber den natürlich, wenn er vorab rausgekommen ist, habe ich auch schon mehr gehört. Tendiert im Moment zum Lieblingssong des Albums, kann sich aber noch ändern, weil ich das Album mit Sicherheit noch ein bisschen hören. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Für mich, wenn ich deine Reihenfolge hätte festlegen dürfen, auch des Rausbringens, hätte ich den als erstes getroppt, weil für mich ist das der Song, der so ein bisschen der Übergang von Killing Time zum Album ist. Ja. Nur gefühlt. Ne? Ja. Also von den Vibes, der ist so bittersüß voller Sehnsucht irgendwie und hat dann so ein paar Killing Time Vibes, auch musikalisch, ohne, da ist jetzt auch nicht so der extrem harte Techno-Break mit drin. Natürlich, er ist in der Elektro-Chanson-Schublade drin, passt da auch gut rein, soll er auch, aber das ist so meins, was mir dabei einfällt, wenn ich diesen Song höre.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Finde ich spannend. Aber es ist ja auch der erste Song auf dem Album. Also da schließt es dann schon an Killing Time.
In welcher Phase ist der entstanden? Ist das vielleicht noch aus einer Restephase entstanden, wo du einen Sound hattest und dann aber gesagt hast, jetzt geht's auf Deutsch weiter?
Ja, der ist tatsächlich auch schon ein paar Jährchen älter. Der ist auch und den habe ich auch öfter auf Konzerten in einer Akustikversion gespielt mit zwei Gitarren mit Philipp Ulrich, meinem Mitmusiker. Und so ist der Song auch total, ich hasse das immer, das zu sagen, aber so funktioniert der auch gut, ne? So einfach als Songwriter-Ballade. Und das war so tatsächlich dann so eine Übersetzung. Wie übersetze ich jetzt diese kleine Gitarrenballade in eine elektronische Welt? War auch Millhopes und mein erstes Tryout-Lied.
Okay.
Und hast du gut erkannt. Ja, spannend. Cool. Ja.
Ich habe jetzt schon einiges an Songs hier reingeschmissen, wo du was zu sagen konntest. Ich würde dich jetzt mal bitten, vielleicht nochmal dir einen Song rauszupicken, den du den HörerInnen nochmal, außer natürlich, du willst das ganze Album ans Herz legen, aber manchmal gibt es so, ich sage immer zu meinen Gästen, so diesen Albumsong, dieser dieser kleine Schatz auf dem Teil drauf, der vielleicht, weil er nicht vorher gedroppt wurde, untergeht, weil du noch nicht vorher schon in einer anderen Version live gespielt hast. Mhm. Also so, ja, so ja. Diese, hast du da was und welcher Song wäre das für dich?
Also das könnte der Song Frieden sein. Und der ist an Stelle 4 auf dem Album und der kommt auch nicht als Single jetzt noch raus oder so, sondern ist wirklich dann auch ein Albumsong. Und den hatte ich, da hatte ich überlegt, kann ich das überhaupt machen? So musikalisch erstmal, weil ich habe den geschrieben am Klavier tatsächlich und der purzelte auch einfach so aus mir raus. Und es geht erstmal kurz inhaltlich umrissen darum, dass ich mich gefragt habe, was können wir in dieser super komplexen Welt, in der alles gleichzeitig ist und wir alles gleichzeitig mitbekommen, wie können wir irgendwie klarkommen? Und da habe ich für mich die Antwort für den Moment gefunden, in dem wir Frieden mit uns selber finden. Und ich finde, Frieden ist ja auch so ein abgelutschtes Wort irgendwie, ne? Das ja. Hört man tausendmal in den Nachrichten mit irgendwelchen Friedensverhandlungen, die dann doch nicht stattfinden oder doch keinen Frieden bringen. Oder von der Kirche, was für mich auch immer so eine Schwere hat und so besetzt ist. Und aber wirklich so Frieden mit sich selber zu finden, aufzuhören, sich selber auszubeuten für irgendein verkacktes kapitalistisches System oder für irgendwelche Anerkennung, die wir uns als Menschen wünschen, da habe ich angesetzt und dann purzelte dieser Song raus. Und klingt auf dem Klavier gespielt, auch leider auch so ein bisschen kirchlich. So. Oder meine Assoziation ist wie so ein Kirchenlied. Und deswegen habe ich gedacht, okay, der muss raus aus der Kirche, der muss jetzt auf den Dancefloor. Und ist jetzt irgendwie so eine Mischung aus Michael Jackson und Pur geworden. und ich mag den aber, der ist so ganz naiv auf eine schöne Art, glaube ich. Also so ganz, der will nicht viel, außer mal kurz sagen, Leute, überlegt doch mal, ob das nicht eine Idee wäre, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können. Der ist super eingängig, da passiert musikalisch nicht viel. Das ist immer wieder das gleiche Thema, was sich da wiederholt. Du, 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 du. Und das könnte so eine kleine Perle da sein in der Mitte.
Weiß also ich habe ja immer ganz andere Assoziationen zu irgendwelchen Songs und ich hau die ja auch gerne raus.
Ja, bitte, ist mega spannend.
Ich lasse die HörerInnen damit nicht in Ruhe und auch nicht meine Gäste. muss mal einen kurzen Sprung machen, nämlich zu Fortuna Ehrenfeld. So, für alle, die den letzten Podcast gehört haben, hast du auch schon mitgesungen mit Martin Bechler und seiner Combo. Tust es, glaube ich, dieses Jahr sogar nochmal wieder auf einem Live-Konzert in Köln, wo ich glücklicherweise sein darf. Ich habe noch Karten gekriegt. und dieser Song, du hast ihn bei Pur Michael Jackson angesiedelt. Er ist für mich sehr Fortuna-esk.
Ah, cool, okay.
Ich kann es gar nicht genau sagen. Vielleicht auch, weil Martin mit solchen ursprünglichen Orgelmelodien auch arbeitet und mit solchen eingängigen. Es ist auch inhaltlich, manchmal passt es auch schon so ein bisschen simpel, aber doch irgendwie mit Tiefgang. Und ich finde, vielleicht sind die ja aus deinem, wie hieß dein Büchlein?
Flamingo-Pass.
Ein paar Wörter daraus, also einige an Wortkonstruktionen erinnern mich auch sehr an Martin und an Fortuna Ehrenfeld. Okay. Aber natürlich bleibt sowas auch hängen, wenn man mit Menschen so lange zusammenarbeitet. Also ich will dir jetzt auch keine Plagiatsvorwürfe oder sagen, du klingst so wie, sondern das ist nur meine Assoziation. Und ich würde spannend finden, wenn du unter diesem Gesichtspunkt dir das Ganze nochmal anhören würdest, mir eine Rückmeldung geben und natürlich auch den HörerInnen, die sind bestimmt ja auch ein paar Fortuna Ehrenfeld-Fans, die sich den Podcast anhören, meldet euch doch mal bei mir über Instagram oder schreibt einen Kommentar hier unter dem Podcast irgendwo, ob ihr das genauso seht oder ob ich wieder mal komplett auf dem Holzweg bin, was nicht das erste Mal wäre.
Also ich glaube, das bist du nicht. Ich brauche mir das gar nicht nochmal anhören, um zu sagen, auf jeden Fall schon alleine, weil ja auch Fortuna sich oft politisch positioniert, ne? Und die Art der Melodie, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und das war kein bewusster Akt oder sowas. Aber klar, ich meine, ich habe 5 Jahre die Musik von Fortuna gespielt und natürlich steckt die mir in den Fingern und in allem so.
Ja. Was ja auch gut so ist. Also das eine schließt ja das andere ja nicht aus.
Auf jeden Fall. Ja, es ist schön, wenn sich das irgendwie jetzt auch durch meine Federn, Fingern weiterentwickelt oder ja anders entwickelt.
Ja. Ich möchte noch mal ein bisschen über Texte oder Textzeilen sprechen von Songs, die ich sehr interessant finde. Ich nehme mal den Song Becher Sahne. Und ich frage mich, wie passen zwei Flaschen Bier und vegane Sahne zusammen, wenn man irgendwo sitzt?
Hast du es schon mal probiert?
Nee, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht steckt da ja was dahinter. Ja, oder bestimmt genau sogar. Dann erklär es mir mal.
Ach, ich glaube, ich würde es, ich kann es gar nicht erklären, weil es gibt keine Erklärung, außer es war ein Bild, was mir kam, oder auch ein Klang von Worten, der mir gefallen hat, ne? Und ja, vielmehr, also was ich daran mag, jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, ist dieses Spiel von zwei Flaschen Bier. Der Text ist, für alle, die es nicht kennen, oder es kann noch keiner kennen, weil es ja noch nicht draußen. Irgendwann starren wir auf den Rhein, zwei Flaschen Bier und ein Becher und vegane Sahne. Und ich finde es irgendwie cool, dass man diese Flaschen Bier, das könnten auch wir sein, ne? Wir beiden könnten auch die Flaschen Bier sein, die da hängen, und neben uns steht ein Becher Sahne. Es ist gar nicht so tief, es steckt auch kein Rezept dahinter.
Nein, okay. Hätte ja sein können, gibt den neuen Cocktail, ja, neuen Biercocktail.
Ja, habe ich noch nicht probiert.
Ich glaube, ich möchte es auch nicht probieren. Nee. Ich habe mal kurz überlegt, wenn was dahinter steckt, probiere ich es aus. Zum Glück steckt nichts dahinter.
Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das ist keine gute Kombi.
Ja, ist aber, also wie gesagt, das mit den Flaschen Bier dazu sitzen, kennen wahrscheinlich die meisten.
Ja, natürlich.
Mit der Sahne wahrscheinlich eher nicht. Das ist dann das, wo man plötzlich anfängt, so okay, fällt dann zumindest auf.
Ja.
du hast, wie auch bei den letzten Alben oder wie sonst immer, alles sehr DIY-mäßig gemacht. Das heißt, über Crowdfunding zu anderen Geschichten. Jetzt hast du gesagt, du hast zum ersten Mal eine Promotion-Firma gefunden, um das Video zu machen. Ist das was du auch gar nicht abgeben möchtest, wenn du jetzt das Geld hättest, um selber die Kontrolle zu behalten? Weil erstmal machen es und müssen es die meisten Künstler erstmal machen, weil es geht gar nicht anders. Das Geld dafür, sich um die einzelnen Parts zu kümmern, haben die dann gar nicht. Das heißt, da läuft dann von Hölzchen bis Stöckchen wirklich alles selber. Mhm. Ist das was du aber auch genießt, selber machen zu können? Oder würdest du sagen, ich könnte alles abgeben, wenn ich das Geld hätte?
Ich finde es, ich muss dich ein bisschen korrigieren. Es ist nicht ganz DIY, weil ich schon wirklich viele, viele Leute habe, die jetzt gerade an dem Album mitarbeiten. Und da ist zum einen mal mein Label Hey Blau Records ganz vorne mit dran. Das sind zwei Kollegen hier aus Köln, die sehr eifrig an dem Album mitarbeiten und an der Promotion, an dem Vertrieb, an dem ganzen Gedöns, das dahinter steckt. Ich habe eine Promo-Agentur für Online und Print und eine für Radio engagiert. Ne? Das heißt, das sind auch professionelle Leute, die da arbeiten und denen ich natürlich zuarbeite, das ist klar, also die bekommen Material von mir. Und da muss ich dich auch korrigieren, die haben auch keine Videos gemacht oder so, sondern die verbreiten das quasi, ne? Die machen wirklich die Promotion des Materials, was ich mit verschiedenen KünstlerInnen gestaltet habe und erschaffen habe. Und die Albumfotos, was die auch ganz wichtig sind für das Album tatsächlich, weil sie nochmal so eine andere spacige Welt aufmachen, sind von Tom Hagemeyer geschossen worden, mit dem war ich in Antwerpen und Brüssel zwei Tage unterwegs und der hat diesen ganzen Album-Look mitgestaltet. Und also insofern würde ich dir ein bisschen widersprechen, dass es sehr DIY ist. Es liegt natürlich alles irgendwie in meiner Hand. Ich bin die Geschäftsführerin von diesem Projekt und aber ich habe auch wirklich dankend viele Sachen abgegeben. Ja. Es ist jetzt auch eine Booking-Agentur involviert und so, weil ich gehe kaputt. Das geht nicht, das kannst du nicht alles selber machen.
Das glaube ich dir. du hast gerade eine Sache schon angesprochen, die ich bei mir auch auf dem Zettel habe, nämlich das Cover und den Fotografen, der das mit dir gemacht hat.
Ja.
Wie seid ihr auf diese Location gekommen? Oder ja, genau.
Ja, das ist Tom Hagemeyers Werk. Also Tom ist ein Pariser Modefotograf und der hat meine Musik gehört, der hat meinen Style gesehen und meinen Look und hat gesagt, okay, wir könnten nach Berlin, aber Berlin ist eigentlich irgendwie abgespielt. Lass uns nach Antwerpen. Und Antwerpen hat wirklich eine tolle Modeszene und hat tolle Locations. Und er hat das alles gefunden und gescoutet. Und dann sind wir da einfach guerillamäßig drauf los und haben alles eingefangen, was irgendwie ging. Und der hat wirklich ein tolles Auge und bin da sehr, sehr, sehr dankbar für die Bilder auch und für diese Welt, die er da geschaffen hat.
Ja, das ist das Cover vor allem, also es ist so dieses zwar extravagant poppige, aber trotzdem, ich weiß nicht, was für ein Location ist das, wo das aufgenommen wurde?
Ist das ja, halt? Das ist in der Nähe von vom Antwerpener Hauptbahnhof, ist das so eine Poolhall tatsächlich, also einfach eine Billardhalle. Okay. Und wir sind da rein und haben gefragt, ob es okay ist, wenn wir hier ein paar Bilder machen. Und ja, ich finde es auch irgendwie, das ist, hat sowas abgespacedes, ja, diese Atmosphäre da. Ja.
Also sehr, sehr spannend und wirklich auch ein sehr, sehr tolles Cover geworden. Und dementsprechend auch, werden ja dann auch die anderen Gestaltungsgeschichten für die einzelnen Songs, die auch schon gedroppt waren, das war ja alles dann auch in diesem Style, in diesem,
in diesem Look. Ja,
in diesem Look. Das ja, sticht dann schon raus und unterstreicht aber auch das Elektro. Also das
absolut. Das, ja, das war auch die Vision, ne? Also wir wollten es auch absetzen zu Killing Time, was eben auch, wo dieses Foto, das Coverfoto ganz nah, ganz weich, ganz natürlich ist. Es ist zwar auch in so einen blau-lila Ton gefärbt, aber es ist ja ganz weich eigentlich. Und jetzt ist es schon irgendwie so, bam, Elektro.
Ja.
Ein Video fällt ein bisschen raus aus der dieser Kantigkeit, sage ich mal. Und das ist das Video zu Nehmt mich mit. Das wurde von der Kölner Künstlerin Helen Kahl illustriert und auch animiert. Und das ist, manche kennen vielleicht, ich habe mit Helen so ein Zeitzine rausgebracht und für Fortuna Ehrenfeld hat sie auch viele Sachen illustriert. Und Helen hat wirklich so einen ganz humorvollen, tollen, eleganten Stil und hat dieses Video Nehmt mich mit oder dieses Lied zu Nehmt mich mit ganz, ganz toll inszeniert.
Was ich hier noch auf meinem Zettel habe und was mir auch aufgefallen ist tatsächlich, wenn man im Gegensatz zu anderen Elektro-Titeln, wie oftmals ja ein bisschen ausufern, ist die Länge der Songs eher Punk. Also, also tatsächlich, knapp über 3 Minuten ist dann, glaube ich, schon fast das Limit. Das sind die meisten liegen sogar noch drunter. Mit einer Geschichte, okay, das ergibt sich daraus aus dem Thema, weil es eben, wenn es einfach nur bei Glühen instrumental ist, ist es dann auch nicht ganz so lang. Wie war das auch für dich so? Ich muss da gar nicht so, weil gerade wenn man ausproduzieren ist, wird es ein Song ja oftmals auch länger und die bleiben aber alle kurz und knackig.
Ja, ich, es ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke. Keine Ahnung, warum das so ist. Es war vielleicht schon alles gesagt, einfach. Also steckt kein Konzept hinter oder so. Das, ich würde es jetzt mal so interpretieren. Es war alles gesagt.
Ja. Und bei Glühen war dann wirklich alles komplett gesagt, weil da ist dann kein Wort drauf. Wie bist du drauf gekommen? Das hätte man jetzt, wir waren jetzt gerade mal wieder bei Intros. Das hätte jetzt auch der Opener sein können. Zumindest könnte es der Opener für deine Live-Konzerte sein.
Ja, das stimmt.
An sowas hat es mich sofort erinnert, weil jetzt bin ich wieder ganz woanders musikalisch. Wenn ich an die Bombast-Aufmacher der Bands in den 90ern denke und so weiter. Also ich sehe da ein Intro von U2, wo irgendwann die Edge mit der Gitarre reinkommt. Also wer Streets Have No Name hatten die damals zum Teil. Also, und da hört es wieder auf.
Ja.
Ist auch von allen Songs losgelöst, musste aber irgendwie auf die Platte drauf.
Ja, das genau, das ist tatsächlich für mich so ein Intro zu dem Song, der danach kommt, gar keinen Platz.
Okay.
Und ist auch von der Tonalität da sehr, also das Gleiche wie die Strophe von gar keinen Platz. Und das ist einfach so beim Produzieren ist diese kleine Synthi-Wurst da entstanden und ich fand die schön und ich wollte die haben. Deswegen, ja. Und auch so ein bisschen in so einem Album-Flow gedacht, ne, dass man eben auch mal so instrumentale Zwischenparts hat. Da mochte ich das als kleinen Brilli.
Der Abschlusssong des Albums ist auch so ein, damit kann man den Podcast auch gut abschließen und die HörerInnen auch in den Sommer entlassen, weil das ist, das Ding heißt Wasserbombe, allein das ist ja schon die Assoziation zum Sommer und das ist jetzt so die Techno-Version vom Sommer.
Die 90s-Rave-Version.
Die 90s-Rave-Version vom Sommer und die könnte auch tatsächlich, vielleicht oder hoffentlich tut sie das auch, irgendwie noch in irgendwelchen Clubs irgendwie laufen.
Ja, das wäre schön.
Das ist so, eine ganz andere Art der Elektromusik, die aber einfach Spaß macht. Ist das, während andere Texte ja schon, wenn man sich damit genauer auseinandersetzt, tiefgründiger sind oder auch emotionale Vorlagen hatten wie einzelne Songs, da ist es da einfach nur Spaß oder ist, ich habe jetzt den Text nicht so komplett immer wieder rauf und runter gehört, weil der hat auch am wenigsten Text noch mit. Ja. Die Wasserbombe kommt eben immer wieder.
und also gesagt,
jetzt einmal Spaß machen, richtig nochmal.
Ja, tatsächlich, ja. Der Text war ursprünglich ein bisschen anders und dann haben wir angefangen, an dem Song rumzuproduzieren und haben gemerkt, also der war eigentlich irgendwie garagiger oder punkiger, der Song, ne? Da schrammelte noch immer so eine Gitarre mit rum und dann haben wir überlegt, ey komm, lass uns doch so ein Dance-Track wirklich draus machen. Und und beim Dancen hat man ja eben schon mal angemerkt, sind die leichteren Texte vielleicht passender. Wobei ich sagen muss, es gibt ein fantastisches Beispiel, wo das nicht so ist. Und das ist ein toller Künstler aus Belgien, der heißt Stromae. Und der hat diesen Song Alors on danse, kennst du auch bestimmt. Ja. Und der Text ist richtig heavy, also ich könnte den jetzt nicht wiedergeben, aber es ist auf jeden Fall, geht es um Depressionen und der Song ist so toll tanzbar. Das nur als kurzer Ausflug, also es geht auch anders. Bei Wasserbombe war es aber so, dass wir wollten einfach so ein Schmeiß dich dem Leben entgegen, geh feiern, geh raus und und deswegen ist es so ein total leichter Text geworden und wirklich so ein 90s-inspirierter Rave-Song. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob der mal in irgendwelchen Clubs läuft. Also ich würde darauf tanzen auf jeden Fall.
Ja, auf alle Fälle. Aber dann mit der Sonnenbrille.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Hast du dann auch auf allen Konzerten auf die Sonnenbrille?
Korrekt.
Auf dem Cover drauf ist, ja.
Die Sonnenbrille. Bei Wasserbombe, ich weiß gar nicht, wann der Podcast erscheint, aber Wasserbombe erscheint noch als Single Ende Juni.
Ja, dann ist der Podcast kommt danach raus. Dann könnten die HörerInnen das Ganze schon gesehen haben. Ansonsten bitte nachgucken.
Ja, genau. Guckt es euch an, weil dazu gibt es ein super geiles Musikvideo, was wir in Berlin gedreht haben. Mit zwei Videokünstlern und namens Lenny Gottberg und Ole Walkowitsch. Und da freue ich mich mega drauf. Einfach Party, Sommer, enjoy.
Ja, sehr schön. Also Spaß muss auch mal sein, ne? Also,
ja, voll.
Auf alle Fälle. Du hast ganz am Anfang schon mal erzählt, dass du jetzt, wo das Album ja noch gar nicht raus ist, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen, schon auf deiner Albumtour bist quasi. Mhm. Macht ja auch nicht jeder Künstler, jede Künstlerin.
Nee.
War das terminlich so, weil jetzt im Sommer dann die ganzen Open Airs laufen oder einzelne Shows und so nicht mehr so angesagt sind? Mhm. Und gibt es noch einen Nachklang im Herbst dann oder wie sieht das aus?
Ja, also das waren jetzt, ich habe letzte Woche, wir sind jetzt Anfang Juni, Mitte Mai habe ich angefangen mit Solokonzerten, um die Albumphase einzuläuten oder die Tourphase einzuläuten und um Promo zu machen für das Album. Und das war so geplant, das einfach um zu starten jetzt. Ne? Ich meine, ich kratze sowieso schon seit Januar mindestens so, scharre ich mit den Hufen, weil ich auf die Bühne will. Und so passte das jetzt irgendwie ganz gut, ab Mai dann auch schon ein paar Promoshows zu machen und die neuen Songs auch schon live zu spielen. Und wir sind jetzt im Sommer mit meiner Band auch auf ein paar Festivals unterwegs und ab September dann wirklich auch auf Clubtour. Das kann man alles auf meiner Website finden, jennythiele.com.
Ja, auf alle Fälle. Oder irgendwie auf anderen Kanälen, die auf Instagram folgen.
Ja.
Und dann, ja, sehr, sehr schön. Und dann funktioniert das dann auch, bist du dann alleine? Du hast schon gesagt, du bist mit Band unterwegs.
Genau.
Du musst also nicht alleine irgendwelche Knöpfe drücken, um zu dem Sinnbild zurückzukommen, womit wir gestartet sind.
Ja, naja, ich habe jetzt ein paar Solo-Shows gespielt und das war auch mega cool. Aber ich freue mich total darauf, das mit Band zu spielen. Ja. Und genau, und dann eben ja auch wirklich Live-Arrangements dafür zu machen. Ne? Wir haben natürlich viel Synthi-Gewitter dabei, aber wir haben auch teilweise dann sehr reduzierte Band-Arrangements wieder, weil ich das ja auch total liebe.
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die vielen, vielen Informationen und für das, wie immer, sehr nette Gespräch. Ich freue mich schon wieder aufs Nächste, kommt bestimmt irgendwann auch wieder.
Ja, na klar, ich überlege schon, jetzt bin schon wieder am Plan.
Das ist gut, das wäre jetzt auch die Abschlussfrage gewesen, wie geht's weiter? Aber das nahe Weiter hast du ja schon erklärt, dass dann auch im September auch noch eine Clubtour gibt.
Ja.
Ich wünsche dir bei allem, was du jetzt machst und vor allem für das neue Album, dass du deinen Platz findest mit dem Teil irgendwo und dass du viel Spaß an der ganzen Geschichte hast. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil ohne den Spaß gibt es die Motivation auch nicht, irgendwie weiterzumachen.
Stimmt.
Vielen Dank an dich. Und
danke, Matthias.
Den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Tschüssi.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.